Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer, Staffel 2, Folge 9. Wenn man einen kurzen Blick in die Geschichte der Pädagogik wirft, fällt eine Sache auf. Die ganz großen Namen wie Maria Montessori, John Dewey, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie entwerfen pädagogische Ansätze, deren normativer Kern es ist, die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse von Lernenden wahrzunehmen. Der Gedanke, dass Schule irgendwie jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler gerecht werden soll, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Pädagogik. Im Gegensatz zu diesem immer wieder formulierten Anspruch an Schule ist die schulische Realität bis heute geprägt von einer Herangehensweise, die manchmal als Lernen im Gleichschritt kritisiert wird. Damit ist gemeint, dass Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe zur gleichen Zeit am gleichen Ort die gleichen Inhalte lernen. Da unser Bildungssystem auf dem Prinzip der Gleichbehandlung basiert, Schülerinnen und Schüler aber unterschiedliche Ausgangsbedingungen in Bezug auf Lernen haben, entsteht ein schwer auflösbares Problem. Sebastian Boller und Kolleginnen formulieren es in einem Text zur Heterogenität im Bildungssystem so: Heterogenität kann als Voraussetzung und als Ziel sowie als unerwünschte Begleiterscheinung und Folge von institutionalisierter Bildung betrachtet werden. Ein schier unauflösbares Dilemma für Schule und das gesamte Bildungssystem. Zitat Ende. Um dieses Dilemma wenigstens teilweise aufzulösen und den Anspruch der individuellen Förderung mit dem Prinzip des Unterrichtens von Klassen, nicht Einzelpersonen, in Einklang zu bringen, hat sich das Prinzip der Differenzierung sozusagen als unumstößliches didaktisches Prinzip etabliert. Unterricht für eine Klasse, aber trotzdem unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Vorbedingungen Einzelner. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das?
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um das Paper Differentiated Instruction in Secondary Education, a Systematic Review of Research Evidence. Auf Deutsch, differenzierter Unterricht im Kontext der Sekundarstufe, ein systematisches Review des Forschungsstandes. Und jetzt spreche ich die Autorinnen und Autoren hoffentlich richtig aus, von Annemieke Smalich-Jakobse, Anna Meyer, Michelle Helms-Lorenz und Ritwan Maulana, erschienen im Jahr 2019 in der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology. Ausgangspunkt dieser Meta-Analyse ist die Tatsache, dass obwohl das Konzept des differenzierten Unterrichts in der Praxis viel Aufmerksamkeit erfährt, ziemlich wenig über den Stand der empirischen Forschung und die tatsächlich nachweisbaren Vorteile bekannt ist. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die innere Differenzierung und es werden sowohl Ansätze der konvergenten Differenzierung untersucht, bei der Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Ausgangsniveaus zum gleichen Ziel gebracht werden sollen, sowie der divergenten Differenzierung, bei der das zu erreichende Niveau für Schülerinnen und Schüler individuell angepasst wird.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Dieser Text ist für Lehrerinnen und Lehrer besonders interessant, weil er einen evidenzbasierten Überblick über die Wirksamkeit des differenzierten Unterrichts bietet und da Differenzierung wohl zur täglichen Arbeit fast aller Lehrerinnen und Lehrer gehört, ist es sicher interessant zu erfahren, welche Differenzierungsmaßnahmen welche Effekte haben. Das Prinzip der Differenzierung ist ein normativ aufgeladener Begriff, weil es auf bestimmten wertorientierten Annahmen und Zielsetzungen basiert. Im Kern drückt es einen Anspruch aus, wie Bildung gestaltet sein sollte, um zentrale Werte wie Gerechtigkeit, Chancengleichheit und individuelle Förderung zu verwirklichen. Normative Setzungen lassen sich nicht empirisch prüfen. Sie entstehen aus wertbasierten Überzeugungen, gesellschaftlichen Idealen und ethischen Grundprinzipien, die festlegen, was als wünschenswert angesehen wird. Was sich aber empirisch prüfen lässt, ist, ob die Umsetzung des Prinzips zu den intendierten Konsequenzen führt. Und genau das haben Annemieke Smalich-Jakobse, Kolleginnen und Kollegen, gemacht. Sie haben sich angesehen, in welchen verschiedenen Formen Differenzierung umgesetzt wird und wie diese Formen sich jeweils auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern auswirken.
Was wurde genau erforscht?
Es handelt sich um eine Meta-Analyse und die Methodik bestand aus einer systematischen Literaturübersicht und einer quantitativen Zusammenfassung von empirischen Studien zu differenzierten Unterrichtsmethoden in der Sekundarstufe. Der Zeitraum der Primärstudien deckt 2006 bis 2016 ab. Differenzierung wird als jegliche Form der proaktiven und bewussten Anpassung von Inhalten, Prozessen, Produkten, der Lernumgebung oder der Lernzeit basierend auf der Einschätzung der Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler aufgefasst. Die Autorinnen und der Autor führten eine umfassende Literaturrecherche und einen strengen Auswahlprozess durch, um relevante Studien zur Wirkung von differenziertem Unterricht auf die Schülerleistung zu identifizieren. Nach diesem Prozess wurden 12 Primärstudien für die Analyse ausgewählt. Diese Studien untersuchten die Wirkung von 5 verschiedenen Formen des differenzierten Unterrichts auf das Student Achievement, also die messbaren Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Die erste Gruppe umfasst Studien zu allgemeinen Ansätzen der Qualifizierung von Lehrpersonen im Hinblick auf differenzierte Unterrichtsgestaltung. Die zweite Gruppe umfasst Studien zur differenzierten Unterrichtsgestaltung mittels Homogenisierung. Hierzu zählen das Ability Grouping, also die Einteilung der Lernenden in Gruppen anhand ihrer Lernvoraussetzungen, und das Tiering, also die Anpassung des Lernmaterials an die Voraussetzungen, Interessen oder andere Merkmale verschiedener Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Die dritte Gruppe von Studien untersuchte das Mastery Learning. Hier muss jede Schülerin und jeder Schüler ein Thema vollständig beherrschen, bevor sie oder er zum nächsten Thema übergeht. Die vierte Gruppe waren Studien zur Individualisierung, also der Anpassung des Lernmaterials oder der Lernbedingungen an die spezifischen Bedürfnisse oder Fähigkeiten jedes einzelnen Lernenden. Und die fünfte Gruppe von Studien untersuchte die Herangehensweise des Flipped Classrooms, bei der die Unterrichtsinhalte zu Hause erarbeitet werden, während im Unterricht auf individuelle Förderung und vertiefte Übung geachtet wird.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die zentralen Ergebnisse der Meta-Analyse zeigen, dass differenzierter Unterricht in der Sekundarstufe im Durchschnitt moderate positive Effekte auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern hat. Die zusammengefasste Effektstärke über die Studien hinweg lag zwischen 0,51 und 0,74 Standardabweichungen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass differenzierter Unterricht das Potenzial hat, die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Es wurde jedoch festgestellt, dass differenzierter Unterricht in den Studien zu sehr unterschiedlichen Effekten führte. In Meta-Analysen berechnet man eine sogenannte Q-Statistik, die die Heterogenität der einzelnen Studieneffekte beschreibt. Im Falle der vorgestellten Meta-Analyse deutet diese Q-Statistik auf signifikante Heterogenität hin, also darauf, dass die Variation der Effektgrößen nicht nur zufällig ist. Als Konsequenz muss man bei der Interpretation des Ergebnisses der Gesamteffektstärke Vorsicht walten lassen. Und man muss nach Moderatorvariablen suchen, also nach Merkmalen, die die Unterschiede in der Wirksamkeit aufklären können. Insofern haben sich die Autorinnen und der Autor im nächsten Schritt angesehen, wie groß die Effekte der 5 untersuchten Formen von Differenzierung waren. Für die allgemeinen Ansätze der Qualifizierung von Lehrkräften in Bezug auf differenzierte Unterrichtsgestaltung konnten keine verwertbaren Ergebnisse gefunden werden. Diese waren immer noch zu heterogen. Differenzierte Unterrichtsgestaltung mittels homogener Gruppierung oder Tiering führte zu mittleren bis hohen Effekten, reines Tiering dagegen zu sehr niedrigen Effekten. Mastery Learning erzeugte hohe Effekte. Für Maßnahmen der Individualisierung waren dagegen nur sehr kleine, nicht signifikante Effekte messbar. Unterrichtsgestaltung im Sinne des Flipped Classrooms hatte eine hohe Wirkung für Schülerinnen und Schüler mit niedrigen Vorkenntnissen oder ungünstigen Vorbedingungen und niedrige bis mittlere Effekte für Schülerinnen und Schüler mit günstigen Vorbedingungen. Klingt alles wischiwaschi? Ist es auch. Aber das liegt nicht an der Meta-Analyse, sondern die Grenzen der Interpretierbarkeit ergeben sich aus methodischen Schwächen der Primärstudien. Man spricht hier vom Garbage-In-, Garbage-Out-Problem von Meta-Analysen. Wenn die zusammengefassten Primärstudien methodische Schwächen aufweisen, leidet darunter auch die Aussagekraft der Meta-Analyse. Wenn ich versuche zusammenzufassen, was man der Meta-Analyse überhaupt entnehmen kann, wäre das, dass Differenzierung tendenziell positive Effekte in Bezug auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern hat, dass die Größe der Effekte zwischen verschiedenen Differenzierungsarten stark schwankt und stark von der Qualität der Umsetzung abhängt. Und schließlich, dass die Forschungslage insgesamt noch zu dünn ist, um eindeutige Aussagen zu treffen.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Aussagen zur Wirksamkeit von Differenzierung erfordern in erster Linie eins: Differenzierung. Und zunächst ist es einmal erstaunlich, dass im Jahr 2019 für ein didaktisches Prinzip, das seit Jahrhunderten als absolut zentral aufgefasst wird, so wenig belastbare Forschung existiert, dass man eigentlich nur sehr eingeschränkte Aussagen dazu treffen kann, wie sinnvoll es ist, Vorbereitungszeit in dieses Prinzip zu stecken. Und vor allem, in welche Herangehensweisen genau? Sinnvolle Differenzierung ist voraussetzungsreich und erfordert in erster Linie viel Diagnostik. Denn anhand welcher Variablen soll man denn differenzieren, wenn man die Lernvoraussetzungen wie Vorwissen, Interesse etc. gar nicht valide bestimmen kann? Die uneinheitliche Forschungslage ergibt sich auch daraus, dass man oft halt darauf losdifferenziert. Und das kann klappen oder auch nicht. Anhand welcher Merkmale soll man denn überhaupt differenzieren? Hat man solide diagnostische Ergebnisse zu relevanten Lernvoraussetzungen? Am besten mit standardisierten Instrumenten gemessen oder betreibt man eine Differenzierung der Differenzierung willen, bei der man anhand von beliebigen und subjektiv eingeschätzten Kriterien differenziert? Im ungünstigsten Fall landet man auf diese Weise sehr schnell bei Quatschkriterien. Bestes Beispiel: die sogenannten Lerntypen. Und hier erlauben Sie mir bitte einen kleinen Exkurs, weil es sich bei diesem Konstrukt aus der Pseudowissenschaft bzw. Esoterik um eines meiner Lieblingsthemen handelt und mir immer wieder vorgeworfen wird, hier gegen einen Strohmann anzukämpfen, da Lerntypen ja sowieso niemand mehr verwende. Ich habe mir erlaubt, den Suchbegriff Lerntyp einfach mal in die staatlichen Fortbildungsdatenbanken der einzelnen Bundesländer einzugeben. Ich habe in fast allen Bundesländern gleich mehrere Treffer erzielt und möchte Ihnen einige dieser Beispiele zitieren. Präsentation verschiedener motivierender und gleichzeitig gewinnbringender Spiele im Englischunterricht zur Wortschatzeinführung und Sicherung für verschiedene Lerntypen. Bestimmung des persönlichen Lerntyps. Wie kann ich die unterschiedlichen Lernniveaus, Lerntypen und Aneignungswege berücksichtigen, ohne dass jede und jeder ein eigenes Arbeitsblatt bekommen muss? Und jetzt wird's ganz wild. Lerntyperkennung anhand verschiedener Testmethoden, Signalwörtern, Augenbewegungen und Kleidung. Das ist kein Witz. Die Differenzierung nach Lerntypen hat keine positiven Effekte auf die Lernerfolge von Schülerinnen und Schülern. Im Gegenteil, inzwischen sind sogar negative Effekte gut nachgewiesen. Und all dies wurde zigfach publiziert und ist auch nicht in irgendeiner Weise kontrovers. Und daher erlauben Sie mir meine Frage ganz ohne Strohmann: Warum in aller Welt dürfen Menschen im Bildungssystem staatliche Fortbildungen zum Thema Differenzierung anbieten, die sich nicht einmal mit basalsten Fehlvorstellungen kritisch auseinandersetzen? Exkurs Ende. Und auch für den günstigeren Fall, nämlich dass man valide Kriterien für die Differenzierung hat, ergibt sich die nächste Schwierigkeit daraus, wie man das valide Kriterium auch noch valide für jede Schülerin und jeden Schüler misst. Wie weiß ich, welche Schülerin und welcher Schüler welches Material benötigt? Ist eine notwendigerweise extrem aufwendige Diagnostik überhaupt im Rahmen der zeitlichen Ressourcen möglich? Und was passiert, wenn man seine Erwartungen an einzelne Schülerinnen und Schüler aufgrund von Fehleinschätzungen anpasst? Falsche Erwartungen können ja zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führen. Und eine schlecht gemachte Differenzierung kann im Extremfall zu Stigmatisierung führen. Und zuletzt bleibt noch ein sehr fundamentales Problem. Es gibt einen inhärenten Widerstand zwischen dem Prinzip der Differenzierung und dem Prinzip, dass jede Schülerin und jeder Schüler zur gleichen Zeit, zum gleichen Inhalt die gleiche Prüfung ablegen muss. Wenn man die Wirkung von Differenzierung wirklich bestimmen möchte, dann ist es immer die Wirkung auf die Leistung, die ohne Differenzierung gemessen wird.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
In ihrem Artikel Grading and Differentiation, Paradox or Good Practice, erörtert Carol Ann Tomlinson, eine der profiliertesten Forscherinnen zum Thema Differenzierung, die Herausforderungen rund um die Notengebung im Kontext eines differenzierten Unterrichts. Tomlinson plädiert für die Entwicklung von Bewertungsansätzen, die den Spagat zwischen differenziertem Lernen und Leistungsbewertungen verbinden. Und sie setzt sich mit der Frage auseinander, wie Lehrkräfte flexible Bewertungskriterien entwickeln können, die sowohl den individuellen Lernfortschritt als auch gemeinsame Standards berücksichtigen. Ich bitte erneut um Entschuldigung für die Aussprache des folgenden Namens. Mareike van Vieffijken, Kolleginnen und Kollegen, untersuchten im Jahr 2015 die Einstellungen von Lehrpersonen in Bezug auf Differenzierung. Sie konnten zeigen, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer das Prinzip der Gerechtigkeit zusammen mit dem Prinzip der Gleichheit hinsichtlich gleicher Ressourcen für alle Schüler unterstützten. Allerdings hatten die Überzeugungen der Lehrkräfte bezüglich Differenzierung nur schwache Korrelationen mit ihren tatsächlichen Differenzierungspraktiken. Was darauf hinweist, dass die angewandten Differenzierungspraktiken nicht die Überzeugungen der Lehrerinnen und Lehrer widerspiegeln. Das, was man darüber denkt, wie Differenzierung aussehen sollte, ist also relativ unabhängig davon, wie man Differenzierung wirklich umsetzt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Heute ging es um eine Meta-Analyse, aus der man eigentlich nur recht wenige konkrete Implikationen schließen kann. Aber gerade deswegen ist sie auch interessant, denn sie fasst den Forschungsstand zu einem Thema, das didaktisch als absolut gesetzt gilt, akribisch zusammen und kann trotzdem kaum robuste Hinweise für die Praxis liefern. Schlicht, weil das Thema unterforscht ist. Gerade deswegen aber handelt es sich aus meiner Sicht um eine Forschungsarbeit, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.